Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Hallo, herzlich willkommen. Ich bin gespannt auf eine Stunde mit dem Journalisten Wolfgang Bauer. Seine Reportagen erscheinen in der Wochenzeitung Die Zeit bzw. auf Zeit Online. Und ich habe sehr viel gelesen von ihm. Reportagen aus Afghanistan, aus Syrien, aus der Ukraine, aus dem südchinesischen Meer, also von überall her. Denn Wolfgang Bauer berichtet aus Kriegs- und Krisengebieten. Über die werden wir in dieser Stunde auch ausführlich reden, aber beginnen möchte ich mit was ganz anderem. Da taucht nämlich plötzlich ein Artikel über eine Glasscherbe, eine grüne Glasscherbe aus Schwaben auf. Und gut, dass ich Wolfgang Bauer jetzt danach fragen kann, denn er ist uns aus Tübingen zugeschaltet. Herzlich willkommen, Deutschlandfunk Kultur, Herr Bauer.
Vielen Dank. Guten Morgen, Frau Heise.
Was ist das mit der Glasscherbe, grüne Glasscherbe, die Sie in Ihrem Artikel, glaube ich, Glasnuppe nennen? Was hat's mit der auf sich?
Das ist tatsächlich eine Glasnuppe, eine große Schönheit winzigen Ausmaßens. Seit einigen Jahren begleite ich ein Projekt, auch von mir mit initiiert, das versucht, eine mittelalterliche Burg zu erforschen auf der Schwäbischen Alb hier in Baden-Württemberg. Also eine Reise in die Vergangenheit im Kontrast zu den Reisen in die Gegenwart, die mich ja sonst eher umtreiben. Total spannend. Und diese Glasnuppe, das ist ein Im Mittelalter hat man Trinkgefäße mit Glastropfen, die an die Außenwand befestigt wurden, versehen, damit die Finger, die Fettigen, mit denen man in seinem Schweinefleisch und in seinen Brei herumwühlte, damals gab es ja noch nicht so dieses Besteck, damit die nicht so leicht am wertvollen Glas
gleich runterrutscht.
Genau. Ja, und das war sehr, sehr wertvoll, dieses Glas. Deshalb auch die große Aufregung im Projekt, diese Nuppe mit Hilfe eines Maulwurfs gefunden zu haben.
Mit Hilfe eines Maulwurfs? Der hat die rausbefördert, oder wie?
Archäologiestudent hat das auf der frischen Krume eines Maulwurfshaufen gefunden. Er dachte erst, es sei ein Stück Plastik, erwies sich dann aber als mittelalterliches Glas. Ja, dem Maulwurf ist zu danken.
Unser Gast, der Journalist Wolfgang Bauer, ist seit Jahrzehnten immer wieder in Afghanistan unterwegs. Er hat 2021 live vor Ort die Einnahme von Kabul durch die Taliban miterlebt und war seitdem immer wieder da. Herr Bauer, wie ist die aktuelle Situation? Ich habe ja jetzt eben gesagt, Sie reisen sicherer als in der Zeit davor. Oder habe ich Sie da falsch interpretiert?
Als in der Zeit vor dem Regimewechsel, das ist richtig. Ganz einfach, weil der Krieg vorbei ist, vorläufig. Es wird nicht mehr gekämpft, nur noch in wenigen Regionen. Und deshalb ist es so unsinnig, es sich im ersten Moment anhört, sicherer geworden für uns ausländische Journalisten zumindest, die allerdings immer weniger reingelassen werden von den Taliban.
Ja. Weil ich habe nämlich erst gedacht, dass das vielleicht ein Zeichen dafür ist, dass die Taliban mit so eiserner Hand regieren und alle umbringen, die sich nicht an ihre Vorschriften halten und deswegen sei es sicherer geworden. Aber so kann man es jetzt auch nicht interpretieren.
Nee, nicht unbedingt. Es ist weniger korrupt geworden, das Land. Aber ja, vor allem ist da keine Partei, die gerade gegen die Taliban kämpft.
Ja. Also es sind keine Kämpfe da, richtig.
Es sind ein bisschen Kämpfe da in einzelnen Regionen, aber im Vergleich zu der Situation davor hat das rapide abgenommen.
Sie haben gerade gesagt, wenige Journalisten werden reingelassen. Was müssen Sie machen? Auf was müssen Sie sich einlassen, damit die Taliban Sie reinlassen?
Man braucht ein Visum. Das ist jetzt weniger das Problem. Das sind noch die alten Botschaften in Europa, also von den alten Republikleuten. Und dann brauchen sie allerdings, und da wird es dann spannend, eine Akkreditierung des Taliban-Außenministeriums. Und denen muss man vorab so ein bisschen sagen, was man denn vorhat. Und im Moment leider werden 90-95% aller Anfragen, so wie ich höre, abgelehnt, weil die Taliban sagen, wir machen unsere eigenen Medien, wir brauchen keine Journalisten von aus dem Ausland. Wir sind darauf nicht mehr angewiesen.
Was sagen Sie denen denn, was Sie vorhaben in dem Land? Also wie sieht bei Ihnen sowas aus, wenn Sie sich da anmelden, akkreditieren?
Ich skizziere ganz grob die Rechercheprojekte, die ich versuche zu machen.
Es geht ja oft darum, wie gut oder schlecht geht es den Leuten. Das kann den Taliban ja vielleicht gar nicht recht sein, oder? Oder ist das nicht so Kriterium?
Eine der letzten Vorschläge, muss man sagen, die ich gemacht habe, war eine Reportage zu machen über die afghanische Teppichindustrie. Das ist die zweitgrößte nach der Landwirtschaft im Land. Das fanden die Taliban gut. In diesem Thema allerdings versteckt sich die Tragödie afghanischer Frauen und Mädchen, die, ja, wie wir wissen, nicht mehr zur Schule gehen können, nicht mehr zur Universität gehen können, jetzt zu Hause sind und oft Teppiche knüpfen. Und oft beim Teppichknüpfen ist eine unsägliche Arbeit, muss ich sagen, die in irgendwelchen Lehmräumen schlecht beleuchtet, staubig verrichtet wird, wo tausende von Knoten am Tag geknüpft werden müssen, die also bei dieser Arbeit die biologische Fähigkeit verlieren, nach und nach lesen und schreiben zu können, einfach weil das Augenlicht nachlässt, weil die Augenmuskulatur überstrapaziert wird bei der Konzentration auf diese wahnsinnig kleinen Fäden und Knötchen. Also auf der einen Seite fanden die Taliban dieses Thema gut, Stärkung der Wirtschaft sozusagen, Teppichindustrie. Auf der anderen Seite war aber diese Geschichte eher eine mit einem ganz anderen Fokus.
Was sie dann quasi versteckt haben. Ist denn eigentlich überhaupt unbeobachtetes Umschauen möglich? Also reden die Leute auch ehrlich mit ihnen?
Ja, das tun sie, wenn sie einen vertrauenswürdigen Übersetzer haben und wenn sie vielleicht nicht allzu tief in die internen Taliban-Auseinandersetzungen gehen. Ich versuche halt durch diese Interviews auch niemanden zu gefährden, weder meinen Übersetzer noch die Menschen, mit denen ich mich in Afghanistan unterhalte. Es ist immer eine gewisse Gratwanderung.
Das wollte ich sagen, das ist doch bestimmt ein ganz schöner Balanceakt.
Das ist richtig, ja.
Wie denken Sie über die deutsche Debatte nach Afghanistan, oder nee, die europäische ja eigentlich, nach Afghanistan soll die Abschiebung von Straftätern möglich sein, also die wir führen?
Ich finde die erstmal erbärmlich. Jahrelang haben wir uns bemüht, Leute, die bedroht sind in Afghanistan, vor allem auch Frauen, nach Deutschland zu evakuieren, was nur in sehr engen Umfang gemacht wurde. Wir haben da ein Bundesaufnahmeprogramm groß angekündigt von der Koalition, das in sich quasi zusammengesackt ist unter der Last der deutschen Bürokratie. Und jetzt innerhalb weniger Wochen dreht sich die Stimmung und wir reden über Abschiebungen in ein Land, in dem bisher Abschiebungen als völlig tabu galten.
Ja.
Wir können ja viel über Abschiebung reden. Leute, die hier gewalttätig sind, die will ich im Prinzip auch nicht hier in dem Land haben.
Also hier in Deutschland?
Genau, in Deutschland denke ich da nur an den mutmaßlichen Polizistenmörder.
Daran hat es sich jetzt wieder
von Mannheim.
Genau.
Genau. Aber wenn wir das durchdenken in der Masse, wird es uns in den Mühen der Ebene sehr, sehr schwer fallen, wirklich herauszufinden, ob diese Person, die wir da abschieben wollen, in Leib und Leben bedroht ist in Afghanistan. Und wenn das der Fall wäre, dann werden wir die Leute hoffentlich nicht nach Afghanistan abschieben, weil wir uns andererseits sonst auch einfach nur platt für die Todesstrafe bekennen könnten. Also da sind wir hoffentlich noch weit weg davon, trotz der ganzen Diskussion. Und im Detail nun herauszufinden, ist diese Person tatsächlich gefährdet in Afghanistan oder nicht? Kann man sie abschieben oder wird die Person dann dort exekutiert? Ist extrem schwierig. Und das andere, die andere Perspektive, nehmen wir gerade den mutmaßlichen Polizistenmörder von Mannheim, ist, es besteht auch sehr wohl die Gefahr, dass die Taliban diesen Menschen zum Beispiel nicht einsperren oder gar umbringen, sondern gar zelebrieren, öffentlich als Held und als Vorbild präsentieren, während hier in Deutschland hinter Gefängnismauern verschwinden würde.
Und Strafe absitzen müsste.
Genau, und vergessen werden würde, während er in Afghanistan zum großen Helden stilisiert wird. Ich frage mich, ob wir das wollen.
Ja, eine andere Sache ist doch die, da wird auch immer drüber geredet, man müsste ja vor allem mit den Taliban reden. Sie als Journalist müssen ja auch Abmachungen mit den Taliban eingehen, um dort arbeiten zu können. Sollte die deutsche Regierung mit den Taliban reden?
Wir müssen mit den Taliban reden. Wir geben viele Millionen immer noch Entwicklungshilfe in dieses Land über die UN und Nichtregierungsorganisationen. Wir haben immer mehr zwischenstaatliche Berührungspunkte, wie jetzt zum Beispiel auch diese aus meiner Sicht unsägliche populistische Abschiebungsdiskussion. die deutsche Regierung, der deutsche Staat unterhält Botschaften in Nordkorea, in Russland, in China, in Ländern, deren Regierungen ebenfalls jetzt nicht dafür berühmt sind, Menschenrechte einzuhalten. Aber genau das ist das Argument, dass eben die Taliban diese Menschenrechte missachten würden.
Ja, aber würde man nicht auch, ich meine, viele Organisationen sagen, wenn wir das Regime quasi durch Kooperation anerkennen, heißt das beispielsweise die Frauenrechte vollkommen aufgeben und die Frauen eigentlich aufgeben, von denen Sie ja erzählt haben, wie es denen geht.
In den letzten 3 Jahren haben wir Afghanistan völlig isoliert, wirtschaftlich wie politisch, in der Hoffnung, dass die Taliban sich bewegen lassen würden zu mehr den Frauen mehr Rechten geben würden, vor allem mehr Recht auf Bildung, mit dem Ergebnis 0. 3 Jahre haben wir diese Isolationspolitik praktiziert, mit dem Ergebnis, dass darunter die Frauen eher gelitten haben, weil weniger Hilfe ankommt, weil wir das Land immer weniger auch kennen, weil wir immer weniger Hebel haben, immer weniger Kontakte haben zu den Machthabern dort. Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, mal etwas anderes auszuprobieren, nämlich Gespräche. Man muss die Taliban nicht anerkennen, dafür spreche ich nicht. Man kann auch eine ständige Vertretung oder einen Geschäftsträger, also in diplomatischer Hierarchie etwas niedrigerrangigeres sich dort vorstellen. Aber wichtig ist, dass direkte Gespräche aufgenommen werden über die tagtäglichen zwischenstaatlichen Probleme, die wir haben.
In einem Artikel von Wolfgang Bauer bezeichnet er die Helfer und Soldaten, die nach 2001 nach Afghanistan kamen, als Afghanauten. Herr Bauer, da hat man ja automatisch die Assoziation, landen auf einem anderen Stern mit einem Sauerstoffgerät und vollkommen ahnungslos sein. Ist das genau so gemeint?
Du hast das intendiert, genau.
Also statt Astronauten, Afghanauten.
So unvorbereitet war mein Eindruck, sind die meisten damals nach Afghanistan gekommen. So fremd haben sich dort gefühlt und so viele Supportsysteme sozusagen waren vonnöten, damit die Helfer, die Menschen dort aus Europa sich in diesem Land haben, wohlfühlen können.
Ja, Sie schreiben dann auch davon, wir haben versucht, die Atmosphäre so anzupassen in Afghanistan, damit wir dort atmen können.
Mhm. Genau, wir Europäer, die gewohnt sind, eine Gesellschaft zu haben, die quasi nach bürokratischen Mustern funktioniert, wo es eine Klimaanlage gibt, wo es das Essen gibt, das wir gewohnt sind, wo es die gesellschaftlichen Umgangsformen gibt, die wir kennen.
Eins ihrer Bücher heißt Am Ende der Straße. Gemeint ist da die Ring Road, habe ich dann gelernt, die sich auf 2200 Kilometern kreisförmig durch Afghanistan zieht. Das Spannende ist an diesem Buch, sie fahren Teile dieser Straße mehrfach, nämlich 2001, 2017 und 2021. Erzählen Sie mir nochmal von den Wegmarken, also Unterschied ist mit oder ohne Taliban, ne?
Genau, ich war das erste Mal in dem Land 2002, nur ein halbes Jahr nach Fall der ersten Taliban-Regierung und war da selber wie ein Afghanaut, sehr nervös, sehr, sehr, sehr tapsig, sehr, sehr, sehr fremd und bin in den Jahren darauf immer wieder nach Afghanistan gereist, ein Land, das mich wirklich nicht loslässt, eine der schönsten und faszinierendsten und grausamsten Länder, die ich kenne. Und wir Journalisten, wir fliegen ja gerne immer nur so für kurze Momentaufnahmen in diese Länder. Und dahinter steckt das, hinter diesem Gedanken steckt das Konzept von dem Buch, dass ich eben alte Eindrücke von früheren Recherchereisen nun versuche zu vergleichen mit aktuellen Besuchen. Wo habe ich mich geirrt? Was ist aus einzelnen der Protagonisten geworden? Was ist aus den Dörfern geworden, die ich besucht hatte.
Was stellen Sie denn da fest, wenn Sie das jetzt so über diese 2 Jahrzehnte beobachten?
Also manchmal halt auch große Überraschungen. Ein Dorf, das ich 2004 das erste Mal besucht hatte im Norden von Afghanistan, das ich deshalb besucht hatte, weil dort sehr viele Raubgräber unterwegs waren, die wieder bei den Scherben angelangt und bei der Archäologie, die alten Städten Alexander des Großen, der da ja auch unterwegs gewesen ist in der Geschichte in Afghanistan, ausgegraben haben, weil sie so arm waren, weil die Felder so wenig hergegeben haben. Dieses Dorf hat sich jetzt ich habe gesagt, das Dorf der Glücklichen entpuppt, weil dort Wasser gefunden wurde, weil eine NGO Solarpumpen angeschafft hatte, mit deren Hilfe sie jetzt in der Lage sind, hochwertige Kräuter auf ihren Feldern anzubauen, mit der Folge, dass jetzt sogar Leute, die in die Stadt abgewandert waren, wieder zurück ins Dorf gekommen sind. Also Afghanistan, das ja grundsätzlich extrem arm ist, steckt immer wieder voller Überraschungen und Wendepunkte.
Wir sehen aber auch zum Beispiel Dörfer, die sich ihr Heil im Opiumanbau gesucht hatten und deswegen jetzt total kaputt gehen, weil der verboten ist, ne?
Ja.
Sie können sich in Afghanistan oder auch in anderen Krisenregionen ja nur tatsächlich so bewegen, oder Sie kriegen diese Geschichten ja eigentlich nur mit, weil Ihnen so viele Menschen helfen, Übersetzer, Ortskundige und so. Wie bauen Sie eigentlich da so ein Vertrauen auf? Weil Sie haben vorhin auch gesagt, auch Ihre Gesprächspartner brauchen dann ja Vertrauen in diese Leute. Sie wissen ja eigentlich vorher gar nicht, in welchen Zusammenhängen sind die denn eigentlich vorher tätig gewesen. Also ist das auch eine ganz schön kitzlige Angelegenheit, oder?
Das ist meines Erachtens das Wichtigste bei dieser Arbeit, gute Übersetzer zu bekommen, Freundschaften aufzubauen, langjährige Kontakte. Und häufig verwende ich eine Woche vor Ort, um unterschiedliche Leute zu treffen, zu schauen, wie ticken die, können wir miteinander, wie Sie eben angesprochen haben, welchen Hintergrund haben die Menschen und vor allem, welches Interesse haben diese Leute jetzt, mir zu helfen als Übersetzer.
Okay.
Gut, sie werden bezahlt, aber das kann ja nicht das einzige Interesse sein. Und immer wieder muss ich mich auch von Kollegen und Kolleginnen dann trennen, weil man merkt, dass das nicht passt, weil ich nicht zufrieden mit der Übersetzung bin oder diese Menschen auch nicht den entsprechenden Kontakt zu unseren Interviewpartnern herstellen können, weil sie vom Temperament einfach anders gestrickt sind. Das ist ganz wichtig.
Ich wollte gerade sagen, die Sprache sprechen Sie wahrscheinlich nicht. Die Sprache gibt es sowieso. Ich weiß nicht, wie viel. Sie haben in Ihrem Buch, glaube ich, erwähnt, wie viele verschiedene Sprachen gibt es in Afghanistan?
Vor allem zwei. Das ist Dari und
Pashto. Und dann eben die Dialekte. Ne? Im August 2021 waren Sie dann ja gefordert, auch für Ihre Helfer etwas zu tun. Also die hatten sich für Sie ja in Gefahr begeben, weil sie so nah am Westen dann dran waren, ne? Und mussten samt der Familien vom Taliban-Regime gerettet werden. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, 35 Menschen sind in die Nähe ihres Wohnortes Reutlingen gezogen.
Das stimmt.
Wie geht es denen?
Das ist die Familie meines Übersetzers, meines Langjährigen, die Witwe eines unserer langjährigen Mitarbeiter, der nur wenige Tage vor dem Fall des letzten Regimes erschossen wurde vor seinem Haus. Also seine Frau, seine vier Kinder leben jetzt in Reutlingen, etliche andere. Denen geht's unterschiedlich. Manche Familien integrieren sich gut, haben mit den Deutschen nun weniger Probleme als andere. Andere sind vor allem die Frauen in den Sprachkursen stecken geblieben. Diese Deutschkurse sind halt leider nur halb so effizient, wie sie sein sollten. Dazu kommt, dass besonders die Frauen unseren Familien noch nie auf einer Schule gewesen sind und noch nie dieses systematische schulische Lernen gelernt haben. Das ist denen fremd. Diese Art von dauerhafter Konzentration ist ihnen fremd. Weshalb sie umso mehr Schwierigkeiten haben, jetzt neues Wissen aufzunehmen.
Sie haben da nämlich eine wirklich, also mich wirklich berührende Reportage geschrieben, wo Sie das alles auch so ein bisschen aufblättern und wo Sie vor allem sehr, sehr ehrlich auch über Ihre Irritation und Ihre Irrtümer in diesem Prozess, also die beschreiben Sie, also Ihre Enttäuschungen auch, dass die nicht, weiß ich nicht, aufgehen hier in der Freiheit. Sie hatten sich also auch ein bisschen Illusionen gemacht?
Illusion weiß ich nicht, aber natürlich Hoffnung. Wir hatten gedacht, das geht schneller. Die haben am Anfang natürlich alle gesagt, wir lernen ganz schnell Deutsch und wir suchen uns ganz schnell einen Job. Aber dann war doch alles sehr viel mühseliger und sehr schnell haben die Familien dann begonnen. Ich hätte es vielleicht auch umgekehrt als Deutscher in Afghanistan, Stichwort Afghanauten, ihre Parallelgesellschaft zu schaffen, beziehungsweise dann Kontakte zur ohnehin schon existierenden afghanischen Parallelgesellschaft in der Region dann zu knüpfen und sich damit dann auch ein Stück weit zufrieden zu geben. Die Kinder starten alle durch. Das sind ja überwiegend Kinder, die Mehrzahl der 35. Die Frauen haben nach einer Phase der Öffnung, der Neugierde, sich wieder in die Muschel ihrer Familie zurückgezogen. Und weil die Frauen das getan haben, müssen die Männer, die erwachsenen Männer, jetzt auch wie früher in Afghanistan fast die Repräsentationspflichten, also Ämtergänge, Arztgänge und so weiter, Elternabendbesuche auf sich nehmen und haben dadurch dann noch weniger Zeit zu lernen, zu arbeiten etc.
Wolfgang Bauer ist Kriegsreporter und Krisenreporter. Ich glaube, Herr Bauer, Sie bestehen eigentlich eher auf dem Krisenreporter, ne?
Eher Krisenreporter. Ich bin nicht ständig an der Front und setze mich dem Kugelhagel aus, sondern
machen Sie aber auch, ne? Also Sie waren ja auch beispielsweise in der Ukraine als dort die letzte Einheit sozusagen auf der Krim 2014 um einen Standort noch gekämpft hat, waren Sie direkt dabei?
Ich komme gerade aus der Ukraine. Ich war bis vor 2 Wochen dort relativ nah an der Front in einer Stadt, die täglich beschossen wird. Das mache ich auch, aber Krise ist für mich viel mehr als jetzt nur Krieg.
Mhm. Haben Sie keine Angst, wenn Sie dort sind?
Ich bin ein totaler Angsthase. Mir zittern die Knie relativ rasch und ich bin der Erste, der sich auf den Boden legt. Und immer wieder werfen mir Fotografen vor, ich würde sie am Arbeiten hindern, weil ich zu ängstlich bin. Also ich glaube aber, das ist eine gute Voraussetzung, um über viele Jahre hinweg sich immer wieder in die Krisen zu wagen. Ja. Aber halt rechtzeitig auch immer quasi Abstand vom verzehrenden Feuer dann zu nehmen, das einen so leicht auch psychisch dann verschlingt, wenn man zu nah, zu lange
dabei. Aber die Risiken ausräumen können Sie ja nicht, ne? Also das geht einfach nicht bei dem Job.
Nein, wir versuchen das so gut wie möglich vorzubereiten. Ich nehme mir und darf mir dafür auch entsprechend viel Zeit nehmen von der Redaktion aus. Jedes Risiko lässt sich natürlich nicht nicht ausschalten dadurch.
Was machen Sie, bevor Sie in so ein, wie die Ukraine jetzt wirklich Kriegsgebiet gehen? Was machen Sie hier in Deutschland, bevor Sie da hingehen?
Eigentlich nichts Besonderes. Das hört sich komisch an, aber ich arbeite meine Liste ab und setze mich dann in den Zug und fahre in die Ukraine, nehme mir aber relativ viel Zeit für Zwischenstopps in Polen, in Kiew. Ja, in Kiew kann man trotz Luftalarm und immer wieder schrecklicher Explosionen, aber kann man doch noch ein einigermaßen normales Leben führen, um dann so langsam immer mehr Richtung Osten zu gehen, Richtung Donbass, bis man schließlich vor der grauen, schwarzen Wand aus Rauch steht, die meistens über der Front schwebt.
Mhm. Also Sie haben ja auch eben von Ihrer Angst erzählt. Ich nehme mal an, dass Ihre Angehörigen auch jedes Mal Angst haben, wenn sie aufbrechen und damit irgendwie umgehen müssen. Warum machen Sie diesen Job?
Ich glaube, weil es wichtig ist, weil zu wenig über Krisen und Kriege, auch den Krieg in der Ukraine, wirklich über Augenzeugen berichtet wird. Nicht nur über große politische Analysen von Berlin oder Hamburg aus, sondern viel zu selten gehen Reporter hin und gucken hin und erzählen einen wirklich von dieser Brutalität und dieser Unfassbarkeit dieser Auseinandersetzung. Und für mich persönlich ist es wichtig, weil ich mich, glaube ich, schon immer auch dafür interessiert habe, was das Leben eigentlich ausmacht. Also für mich ist jede Recherche, jede Reportage auch sowas wie eine Forschungssonde. in die Tiefsee sozusagen hinunter, über die ich versuche auch für mich festzustellen, was das eigentlich ist, was wir da alle miteinander haben, dieses Leben und die Grenzen dieses Lebens.
Weil Kriegsreportern, die werden ja auch oft gefragt, ob es nicht auch eine Art Sucht ist, ne? Also Sucht so, weil man das Leben so intensiv spüren soll in solch angespannten Zeiten.
Ich bin jedes Mal froh, wenn ich wieder aus dieser Angstzone herauskomme. Also das ist keine Sucht bei mir.
Sie haben eben gesagt, eigentlich das Leid so fassbar machen, so zu Sachen. Emotionen haben Sie mal in einem ganz interessanten Gespräch mit Katrin Eigendorf und Paul Ronsheimer, beide ja auch Kriegs- und Krisenreporter, gesagt. Ich zitiere jetzt: Das Schockierende ist, wie leicht wir Medien uns damit zufrieden geben. Es braucht eigentlich nur ein paar symbolhafte Figuren, eine Dosis Emotion, genau abgemessenes Leid.
Ja, das war meine Kritik an der Art und Weise, wie wir Journalisten häufig Geschichten erzählen, im Fernsehen wie aber auch im Print, dass wir quasi so vorgegebene Plots kopieren und dann mit der jeweiligen Aktualität aufladen. Aber ich versuche in meinen Reportagen Menschen ganzheitlich, wie es eben geht, auf diesem begrenzten Raum darzustellen, nicht nur als leidend oder als Täter oder für eine gewisse These stehen, sondern als komplizierter, komplexer Mensch. Und ich glaube, dann fühlen sich auch Leser und Leserinnen näher dran und können sich identifizieren und sich auseinandersetzen mit den Gedanken dieses Menschen.
Und dafür ist unser Gast Wolfgang Bauer oft sehr lange unterwegs. Also er geht zum Beispiel oder ist mit philippinischen Fischern auf Fangfahrt im Südchinesischen Meer gegangen, wo dann chinesische Patrouillen sie bedrohen. Er hat, ich habe es vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt, 2014 eben mit einer ukrainischen Einheit an so einem Standort ausgeharrt auf der Krim. Hat sich auch mit Syrern auf die Flucht nach Europa gemacht, inklusive überfülltes Boot. Da gehen Sie ja quasi auf in diesem Geschehen. Brauchen Sie oder schaffen Sie es trotzdem noch, Distanz zu dem Thema herzustellen?
Ich glaube nicht im Moment. Im Moment der Recherche gehe ich tatsächlich ziemlich auf. Wobei die Leute immer wissen oder meistens wissen, es gab auch ein, zwei Undercover-Projekte, da wussten es die Leute nicht, dass ich Journalist bin. Die Distanz kommt dann durch das Schreiben, durch den Abstand. Und da ich von meinem Temperament her, ich bin kein Gruppenmensch, ich kann mich selten auch mit Gruppen identifizieren. Ich glaube, das macht es mir leichter, dann auch nach Recherchen auch wieder auf Distanz etwas zu gehen.
Es ist ja dann auch komisch, stelle ich mir vor, also wenn man eben in dem Buch, das Sie dann verfasst haben, mit Fotos auch belegt, wo sie eben mit den Syrern auf die Flucht gegangen sind. Sie wussten ja immer, dass sie in ihre Wohnung zurückkommen, ne? Irgendwann.
Ja, aber bei dem Projekt,
ein komisches Gefühl, oder?
Das war ein Undercover-Projekt, wo wir uns selber als Flüchtlinge, in dem Fall aus Aserbaidschan, präsentiert haben, der Fotograf und ich. Da haben wir gehofft, dass wir wieder ins Wohnzimmer zurückkommen werden, auf das Sofa. Aber so ganz genau kalkulierbar war das in diesem speziellen Fall, den ich auch nicht jeden Tag wiederholen wollte, nicht. Wir landeten auch im Gefängnis und es war unklar, wann wir in Ägypten wieder aus dem Gefängnis entlassen werden. Von Ägypten brachen wir ja auf zu dieser Überfahrt, zu dieser Schmuggelreise 2014. Aber es ist ein typisches Dilemma, was Sie ansprechen. Ich fahre nach Afghanistan, ich berichte über Menschen, die in Armut leben, die vielleicht an Krankheiten sterben, die sich bei uns für 10 Euro kurieren ließen oder mildern ließen und gehe dann anschließend wieder zurück hier in die europäische Welt und trinke meinen Cappuccino in der Fußgängerzone. Das ist ein ständiger Schmerz, den Sie aushalten müssen, wenn Sie aus Ländern wie Afghanistan berichten.
Wir sprechen heute mit Wolfgang Bauer, der sehr viel in Krisen- und Kriegsgebieten unterwegs ist. Herr Bauer, Sie kommen aus einer Soldatenfamilie. Ist das irgendwie prägend gewesen, dass Krieg, Waffen Ihnen nicht fremd waren?
Ja und nein. Also mein Vater war Berufsoffizier bei der Bundeswehr und ich saß schon, glaube ich, mit 6 in irgendeinem Panzer. Aber diese Erfahrung hat mich auch sehr zutiefst erschrocken. Ich weiß noch, wie ich da die Panzerfahrt über durchheulte. Es war ambivalent.
Aber Zeitsoldat sind Sie dann trotzdem erstmal geworden.
Ja, nachdem mein Plan mittlere Reife hatte ich, aber mit durchschnittlichen Noten Hotelkaufmann zu werden, scheiterte dann mich keiner nehmen wollte. Zwischen den Jahren kam das Angebot von meinem Vater, mach doch Zeitsoldat, 2 Jahre Soldat und dann noch 2 Jahre Ausbildung, ist doch fein. Aber das hat auch nicht funktioniert, weil ich kein militärischer Typ bin, also ich kann sogar nicht ich kann nicht marschieren, meine Füße wollen sich nicht im Takt der anderen bewegen, deshalb mache ich auch keinen Standardtanz oder so, es ist alles nur Freedance.
Jetzt haben wir aber komische Themen hier vermischt. Ja, aber gut, so vielfältig ist ein Mensch, nicht wahr?
Ja.
Hatten Sie denn dann einen Plan, ich meine, so aus Zeitsoldat rauszukommen, ist ja so einfach dann auch wahrscheinlich nicht und wie ging es dann weiter?
Nach 3 Monaten Bundeswehr war für mich klar, hier musst du raus.
Schon, okay.
Ja, hier gehst du ein. So einfach ist es nicht. Ich hatte eben regulär den Kriegsdienst verweigert. Es gab 2 Verfahren. Und an meinem 18. Geburtstag, das weiß ich noch, war ich dann vor dem letzten Schiedsgericht und die haben dann mir eine Tüte Gummibärchen überreicht an meinen Geburtstag und gesagt, dass ich jetzt gehen könnte.
Ah, okay. Und dann kamen viele Jobs, ne? Also Fremdenführer bis Schichtarbeiter. Bereut haben Sie diese Zeit der Hin und Her und Umbrüche nicht?
Nein, sie war elementar wichtig. Nach der Bundeswehr hatte ich den Beschluss gefasst, das Abendgymnasium zu besuchen, mein Abitur nachzumachen, um danach zu studieren. Mhm. Und musste die ersten Jahre Abendgymnasium, das ging 4 Jahre lang, mich selber ernähren und habe vom Müllsortieren, gelber Sack, bis zur Nachtschicht in einer Plastikspritzerei, bis zum Fremdenführer auf irgendeinem Schloss, alle möglichen Berufe durchgenommen. Und das war sehr wichtig für mich, weil es mir auch die Vielfalt gezeigt hat, die Vielfalt des Lebens. Und ich empfehle jeden Schulabgänger mal für mehrere Monate in einer Fabrik als Hilfsarbeiter oder Hilfsarbeiterin zu arbeiten und
über den Tellerrand zu gucken.
Tellerrand zu gucken und auf die Uhr, die dann womöglich und wie bei mir unter der Hallendecke war und deren Minutenzeiger sich nicht vorwärts bewegen wollte.
Das Leben und die Vielfalt haben Sie auch in einer Lokalzeitung kennengelernt. Sie haben in der Lokalzeitung angefangen, als dann irgendwie doch so ein bisschen, oder weiß ich gar nicht, kam der Journalismus durch die Lokalzeitung oder waren Sie plötzlich vom Journalismus infiziert und sind da deswegen zur Lokalzeitung? Wie rum war es?
Das Studium hat mich ein bisschen zur Lokalzeitung geführt. Ich habe Geschichte angefangen zu studieren und hatte da einen Aufsatz über ein lokales Thema geschrieben. Das wollte die Lokalzeitung und dann haben sie gesagt, ach, wir suchen Leute, die schreiben können. Dann habe ich ein paar Artikel geschrieben, dann kamen sie wieder auf mich zu und sagten, wir haben dir doch gesagt, wir suchen Leute, die schreiben können. Was ich damals wohl noch nicht konnte. Dann haben sie mich ein halbes Jahr auf Pause geschickt. Dann durfte ich eine sogenannte Hospitanz machen. Und ab dann war für mich klar, wow, das ist es. Ja. Morgens um 8 im Amtsgericht sitzen, völlig andere Welt, als dann abends bei der Industrie- und Handelskammer sich über Steuern fürs Gewerbe und bürokratische. Also es hat mich total in den Bann genommen.
Das Reportervirus vor allem, ne? Und dann sind Sie durch, das war sicherlich ein schwieriger Weg, durch Sternfokus bis zur Zeit, also bis das alles so sich eingegroovt hatte. Und dann sind Sie eben jetzt viel unterwegs, eben in Krisen- und Kriegsgebieten. Ich habe da irgendwie gelesen, so ganz am Anfang dieser Zeit, 1995, da gab es eine Reportage, da hat Ihnen eine Nonne von ihren erlebten Gräuel des Bosnienkrieges erzählt. Und das war Ihnen zu viel.
Sie wollten eigentlich aufhören.
Weil Sie vorhin haben Sie nämlich davon geredet, also so, dass man selber auf sich aufpassen muss. Sie wollten aufhören.
Weil man leicht verbrennt. Da war ich 24, bin im Auftrag der Lokalzeitung nach Bosnien, 4 Wochen nach Dayton, also 4 Wochen nach dem Waffenstillstand. Und hatte eben da viele Gespräche, unter anderem mit dieser Nonne, die mir mit fester Stimme von ihrem Leid im Krieg auch von ihren mehrfachen Vergewaltigungen, die sie erleiden musste, erzählt hat. Und ich habe gemerkt im Gespräch, wie mir die Tränen kommen. Ich musste das abbrechen, weil ich uns nicht in Verlegenheit bringen wollte, die Nonne nicht, vor allem mich nicht. Bin dann auf mein Kämmerlein gegangen und habe geweint und dann gedacht, das ist wirklich nichts für dich, das bringt niemanden was.
Aber warum ist es dann doch zum Weitermachen gekommen?
Ich bin dann anschließend nicht mehr nach Bosnien gefahren und in keine Kriege mehr für einige Jahre, aber habe auch im Lokaljournalismus gemerkt, dass mich vor allem Menschen in Extremsituationen interessieren, die mit sich und anderen ringen. Das war eine Mutter, deren in Reutlingen, eine Mutter, deren Kinder weggenommen werden sollten, weil das Jugendamt dachte, sie sei nicht fähig, sie großzuziehen. Das war dann irgendwann eine Reportage in Russland über die Bernstein-Mafia in Kaliningrad, wo wir Berührung mit dieser Mafia hatten, die uns bedrohte. Also so sukzessive immer wieder bin ich in Grenzbereiche zurückgegangen. Und und ich glaube, da hat sich im Laufe der Jahre dann auch, wie sagt man in der Psychologie, eine so eine Art Resilienz herausgebildet. Also die Fähigkeit abzuscheiden, abzutrennen, ohne, und das ist die Kunst halt bei der Reportage, und ich hoffe, da haben Sie auch den Eindruck, wenn Sie die Texte lesen, ohne aber abzustumpfen, ne? Immer noch empfänglich zu bleiben, immer noch als Übersetzer auch den Menschen dienen zu können und nicht als Reportermaschine, die nichts mehr angeht, die kalt bleibt in jeder Situation, durch die Welt zu marschieren.
Was mir vor allem besonders aufgefallen ist, ist ein, ich weiß nicht, ob ich es in welchem der Bücher gelesen habe, ein ganz besonderes, lang ausführlicher Dank an meine Übersetzer. Also die Leute, die sie dort eben immer wieder begleiten und die ihnen hier oder dort eben möglich machen, überhaupt zu überleben. Also das ist ihnen auch immer wieder nach wie vor absolut deutlich, dass das gar nicht ihr Werk ist, sondern ein Gemeinschaftswerk sozusagen.
Wegen den tollen Übersetzern, die ich in Afghanistan kennengelernt hatte, bin ich immer wieder nach Afghanistan. Ich bin Jahre dazwischen nicht mehr hin, weil ich keine Leute kannte, die mir entsprechend geholfen haben, bis ich zum Beispiel den Waidullah Massoud kennenlernte, der ein großartiger Übersetzer ist, der mich so unglaublich den Leuten hat nahe bringen können. Und deswegen bin ich eine ganze Zeit lang immer wieder in dieses Land gefahren, nicht nur, weil mich dieses Land so interessiert hat, sondern weil Wahid in der Lage war, mir diese Leute aufzuschließen und besser wie vielleicht in anderen Ländern. Und das ist auch der Grund, warum wir uns jetzt sozusagen miteinander in Deutschland abplagen und in dieser unerhörten Situation sind, wo ich ihm viel raten muss und er mir viel rät. Und das ist eine
Geben und Nehmen.
Genau, ein Geben und Nehmen und auch eine zutiefst emotionale Beziehung. Ja. Wir sind nichts ohne unsere Übersetzer und Übersetzerinnen.
Sie lassen uns ja überhaupt selber, also uns Leser und Leserinnen, immer so ein bisschen werfen Sie hin und her. Eine Reportage, die habe ich mir die ganze Zeit vorgenommen, dass ich die unbedingt ansprechen möchte, nämlich die Begleitung eines Brüderpaares. Der eine ist Taliban und der andere ist in Lüchow-Dannenberg bei der Freiwilligen Feuerwehr, total integriert. Häufig telefonieren diese Brüder miteinander. Was machen solche Beobachtungen mit Ihnen und was sollen sie mit mir machen?
Es soll einfach diese Leute zu dem machen, was sie sind, nämlich Menschen. Auch ein Taliban ist ein Mensch. Wird ja oft vergessen in dieser politischen Diskussion. Habe ich den Eindruck, dass wir da eher in der Kategorie Monster oder so unterwegs sind, wenn wir über Taliban reden. Und die beiden Brüder haben mich sehr fasziniert, weil die hatten mehr oder minder dieselben Ausgangsbedingungen. Der eine Bruder hat sich entschieden, in Afghanistan zu bleiben. Der hätte auch gehen können, hat sich aber entschieden zu bleiben. Nicht, weil er jetzt von Grund auf überhaupt nicht ein böser Mensch ist, sondern weil er aus seiner Sicht den Leuten da voranhelfen wollte. Ja. Und der andere Bruder, der jetzt auch überhaupt kein böser Mensch ist, sondern ein sehr, sehr, sehr guter, glaube ich, der hat sich entschieden, nach Deutschland zu gehen, wo er jetzt Hilfserzieher, Sozialarbeiter in einer Wohngruppe für Jugendliche
ist. Und auf jeden Fall bei der Freiwilligen Feuerwehr angekommen ist. Also das Interessante ist, und mit dem gehen wir hier jetzt, glaube ich, auch aus dieser Stunde raus, diese Vielseitigkeit des Lebens. Also wird uns immer wieder gezeigt in den Reportagen von Wolfgang Bauer. Dankeschön für das Gespräch hier.
Vielen Dank euch.